Sie hören eine Sendung von DRS2.
Michael Mari, in Ihrem Buch Lebt die Liebe, die ihr habt, geht es Ihnen ja vor allem um einen Perspektivenwechsel, dass man nicht starr auf den gegenseitigen Partner gucken sollte, sondern auf die Beziehung, die sich entwickelt und eine spezielle Dynamik hat. Was hat Sie zu diesem Blick geführt?
Das kommt bestimmt aus meiner praktischen Erfahrung als Paarberater, in der mir sehr deutlich geworden ist, dass viele Paare ihre Beziehung als eine Art Wunscherfüllungsveranstaltung ansehen. Das heißt, die Vorstellungen auf Beziehung gerichtet sind, um es gelinde auszudrücken, wenig bescheiden. Es wird dabei aber außer Acht gelassen, ob das, was man sich wünscht, mit diesem konkreten Partner denn überhaupt möglich ist. Und dieser Glaube scheint offenbar zu bestehen. Wenn zwei alles richtig machen, dann ist ihnen auch alles miteinander möglich. Und das halte ich für ein Märchen.
Dieses Märchen wird nicht zuletzt befördert durch viele Ratschlagbücher oder Bücher, die sich über die Schwierigkeiten der Liebe auslassen. Und die Idee, wenn der Partner entsprechend ist, dann geht es gut, führt ja auch dazu, dass viele Beziehungen früher enden, als sie vielleicht müssten, weil man eben denkt, mit einem anderen Partner geht das besser. Und Sie schreiben ja, Langzeitpaare haben quasi dann das Plus oder den Vorteil, dass sie das Optimum dessen leben, was ihnen miteinander möglich ist, anstelle alles voneinander haben zu wollen, was sie sich erträumen. Und das ist bei Ihnen des Pudels Kern.
Also das Zentrale ist die Unterscheidung zwischen den Wünschen der Partner auf der einen Seite und den Möglichkeiten der Beziehung auf der anderen Seite. Nur weil zwei sich ineinander verlieben, heißt das ja beispielsweise überhaupt nicht, dass sie auch im Alltag gut miteinander klarkommen und auch eine Partnerschaft oder eine Familie miteinander gründen können. Also die Möglichkeiten der Beziehung zu unterscheiden von den individuellen Wünschen der Partner, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und wer das nicht tut, der gibt natürlich irgendwann seinem Partner die Schuld und sagt, das war nicht der Richtige. Also dieser ominöse, richtige Partner, der durch alle Köpfe und Vorstellungswelten geistert, der ja auch so schwer zu finden ist, weil es ja schon fast unmöglich ist, selbst der Richtige zu sein.
Was ist alles, Sie haben es schon zum Teil gesagt, Michael Mari, was ist denn alles an dieser Perspektive auf den Partner falsch? Weil normalerweise ist uns ja doch so gegeben, dass wir irgendwann mal denken, also mit dem oder mit der ist es wirklich unmöglich und wir trennen uns, obwohl, das weiß man, die meisten Menschen sehr sich wünschen, eine lange Beziehung zu haben, aber dann halt sagen, es ist halt nie der Richtige. Was macht dieser Blick falsch, wenn man ihn ausschließlich auf die Partnerwahl richtet?
Ja, der Maßstab bei diesem Blick ist ja immer der eigene Wunsch. Und dann soll der Partner quasi passend sich zu den eigenen Wünschen verhalten. Der guckt nun genau durch die gleiche Wunschvorstellung und dabei heraus soll dann die für beide befriedigende Beziehung kommen. Man muss sich aber nur eines klar machen, auch wenn zwei sich in den ersten Zeiten, Monaten, Jahren wunderbar verstehen, die größte Gefahr für ihre Beziehung sind immer die Partner selbst. Das heißt, die Partner in ihrer Eigenschaft als Individuen. Man kann sich zwar wunderbar eins fühlen, man sollte das auch immer wieder tun, wenn man zusammenbleiben will, aber man wird ja nie eins werden. Auf der einen oder der anderen Seite mag sich etwas verändern, eine Lebensvorstellung, Bedürfniswelten, die Zukunftsvorstellung, die Weltsicht, die politische Einstellung, der Kinderwunsch, tausend Dinge können sich verändern und das läuft dann meist nicht wunschgemäß, zumal eine Veränderung ja selten bei beiden gleichzeitig geschieht und dann auch noch vielleicht in die gleiche Richtung geht. Das heißt, die Partner selber gefährden im Grunde genommen immer wieder die Beziehung, die sie gerade miteinander aufgebaut haben, einfach dadurch, dass sich einer verändert.
Sie sagen ja auch, das ist ja nicht nur das Problem jetzt der individuellen Partner, sondern die seien ja auch von massiven gesellschaftlichen Verklärungen umgeben, die eben diese eine Liebe, die einem mit einem Menschen alles ermöglicht, auch mit befördert. Stichwort romantische Liebe und die uns auch sehr schön erscheint, aber eben auch sehr viel Haken hat.
Wenn wir diesen Komplex der Idealisierung betrachten, dann hat er zwei Seiten. Einmal die Partner selbst, die natürlich aus dem Verliebtheitsgefühl, heute fangen ja fast alle Beziehungen über die Verliebtheit an, aus diesem Verliebtheitsgefühl Einheitserleben haben. Die sind eins. Warum sind sie eins? Sie sind natürlich nur deshalb eins, weil sie, um sich überhaupt verlieben zu können, von trennendem Absehen. Der Fachmann nennt das selektive Kommunikation. Der Volksmund sagt vielleicht Süßholz raspeln. Und das bedeutet, man gibt sich auf eine bestimmte Weise, von der man glaubt oder wahrnimmt, dass sie erwünscht ist. Das von beiden Seiten her entsteht dann ein wunderbares Einheitsgefühl. Das ist auch nötig, damit eine Liebe anfängt. Wüsste man gleich von Anfang an, was alles womöglich Trennendes da ist, ließe man sich nicht auf eine Liebesbeziehung ein. Das ist also die eine Idealisierung, aus der dann später Schritt für Schritt ein Ausstieg erfolgt. Nach und nach wird ja Trennendes sichtbar. Und an dem Punkt tauchen dann die Spezialisten auf, die Paartherapeuten, die Psychologen, die Wissenschaftler. Und die untersuchen dann, wie denn diese Paare, deren Liebe langsam am Boden landet, wenigstens diese Liebe lebenslang erhalten können. Das heißt, sie enthüllen dann die Geheimnisse der Liebe, stellen Spielregeln der Liebe auf, erwecken quasi den Eindruck, wer alles richtig macht, bei dem bleibt es nicht nur erhalten, sondern da wird es auch noch immer besser. Und wie gesagt, das fällt für mich in die Märchenabteilung und man gibt dadurch Paaren quasi die Verantwortung für etwas, das sie nicht haben. Das heißt, die Verbindung, die entsteht, kann weder die eine Seite noch die andere Seite bestimmen. Weder der eine Partnerwunsch noch der Wunsch des anderen Partners kann bestimmen, was mit diesen beiden Menschen möglich ist. Das sollte man eigentlich nicht aus dem Auge verlieren, nicht in größenwahnsinnige Fantasien sich hineinsteigern, von wegen, wenn wir nur alles richtig machen, dann ist unsere Liebe über alle Zeiten gesichert und wir können alles miteinander haben, was wir uns wünschen.
Also dann ist die Beziehung etwas, was den Partnern sozusagen auch über den Kopf wächst.
Schauen wir uns doch mal an, was eine Beziehung ist. Eine Beziehung ist im Grunde genommen die Entwicklung und die Geschichte gegenseitiger Reaktionen aufeinander. Nehmen wir ein Paar, die haben sich verliebt, haben eine bestimmte Art aufeinander zu reagieren entwickelt. Nach einem Jahr zieht sich einer dann zurück. Nehmen wir mal aus dem erotischen Bereich, zieht er sich zurück. Das heißt, er teilt etwas anderes mit, verbal oder nonverbal. Wie wird der Partner darauf reagieren? Wird er das hinnehmen, wird er das erdulden, wird er sich dagegen auflehnen? Kein Mensch weiß das. Nehmen Sie 100 Paare, die reagieren alle unterschiedlich. Die nächste Frage, wenn er denn entweder mit Zurückzug oder Auflehnung oder Stillschweigen oder unterschwelliger Aggression oder Enttäuschung oder wie auch immer reagiert, wie wird denn der andere Partner auf diese Reaktion wieder reagieren? Und so weiter. Das heißt, die Beziehung ist die endlose Geschichte gegenseitiger Reaktionen aufeinander, die nicht vorhersehbar sind. Wie will man da alles richtig machen?
Das ist das eine, nun kann man ja doch einwenden, ich weiß ja irgendwann doch, wie mein Partner auf bestimmte Dinge reagiert und das kann ich ja schon in mein Handeln irgendwie einbeziehen.
Das kennen Sie nur unter bestimmten Umständen. Das sind dann die berühmten Fälle in der Beratung, wo die Paare da sitzen und sagen, bis gestern war alles gut und jetzt plötzlich sagt mein Mann mir oder jetzt plötzlich sagt meine Frau mir etwas ganz anderes oder er tut etwas anderes. Das heißt, unter sich nicht verändernden Umständen können Sie die Entwicklung einer Beziehung relativ verlässlich voraussagen. Aber, ich habe ja schon erwähnt, zu den sich verändernden Umständen gehören eben auch die Gefühlswelten der Partner selbst. Was der eine Partner fühlt und der andere fühlt, ist ja für die Beziehung ein Umstand, ein Außenbereich der Beziehung. Und was davon in die Beziehung dann gelangt oder nicht oder zurückgehalten wird daraus und wie sich das auswirkt, das ist immer die spannende Geschichte der einzelnen Beziehungen. Das lässt sich nicht steuern.
Es gibt die partnerschaftliche, die leidenschaftliche und die freundschaftliche Ebene in einer Beziehung. Drei verschiedene Liebesformen mit unterschiedlichen Aufgaben. Die sind aber jetzt nicht so schön gleichmäßig gemischt.
Nee, also wenn man jetzt über die Liebe spricht, es ist ja allgemein schon deshalb schwierig, weil immer über die Liebe gesprochen wird. Und die Liebe, was soll das sein in der Beziehung? Also ich für mich unterscheide drei Liebesformen. Das heißt drei enge, intensive Verbindungen, die Partner miteinander eingehen. Da hätten wir einmal die partnerschaftliche Verbindung. Das ist dann entweder das gemeinsame Leben oder die Familie, den Alltag teilen, wie immer Sie das nennen, so eine Art Projekt, das man gemeinsam unternimmt. Dafür braucht man schon Menschen, zu denen man eine sehr intensive, liebevolle Verbindung hat. Dann hätten wir die freundschaftliche Liebe. Die freundschaftliche Liebe bedeutet im Grunde nichts anderes als vom Wesen des anderen angetan und fasziniert sein und ihm Gutes tun wollen. Und dann haben Sie natürlich die erotische, leidenschaftliche Liebe. Diese Liebesformen, wie passen die eigentlich zusammen? Paare müssen ja oder wollen ja alles zusammen haben. Dann stellen wir fest, dass die sich beißen. Die leidenschaftliche Liebe beispielsweise ist furchtbar egoistisch. Nein, ich will nicht, dass du einen anderen Partner neben mir hast. Ich will, dass du treu bist. Die freundschaftliche Liebe würde sagen, ja, wenn dir das gut tut, gerne. Ich liebe dich ja. Die partnerschaftliche Liebe würde wahrscheinlich sagen, ja, solange du deine Pflichten hier weiter erfüllst, deine Rolle erfüllst, die Kinder versorgst oder das Geld ranschaffst oder wie auch immer, habe ich da kein Problem mit. So, ich beschreibe jetzt nur verschiedene Handlungslogiken innerhalb einer Beziehung. Dass die sich in die Quere kommen können, ist klar. Man kann dem anderen vielleicht leidenschaftlicher Partner sein, aber nicht überall Freund. Oder man kann ihm Lebenspartner sein, aber nicht unbedingt, wie er wünscht, mit ihm die Leidenschaft teilen. Das heißt, das sind alles Dinge, wo die Paare darauf angewiesen sind, das zu erleben, was sich zwischen ihnen entwickelt, was geht und was bleibt.
Nun wird ja auch oft gesagt, also etwa wenn es bei der leidenschaftlichen Liebe hapert, bei der Erotik, dann ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Bindeglied in der Liebesbeziehung gestört und damit auch gleich die ganze Liebesbeziehung. Das finden Sie ja nicht.
Diese Behauptung, auf die trifft man ja überall, ich kann die also beim besten Willen nicht nachvollziehen. Es gibt eine Untersuchung von der Münchner Maximilian-Universität mit, ich glaube, 630 Paaren, die im Schnitt 27 Jahre zusammenleben. Und die haben dann angekreuzt, was in einer Beziehung wichtig ist. Da waren dann alles Mögliche drunter, Respekt, Achtung, Hobbys. Und natürlich war auch Sexualität da drin. Und nur 4% der Langzeitpaare haben angekreuzt, dass Sexualität für ihre Beziehung wichtig ist. Da können ja also nun sogenannte Experten 100-mal behaupten, wie wichtig das für eine Langzeitbeziehung wäre. Wenn die betroffenen Menschen selber ganz anderer Meinung sind, dann können wir nur sagen, hat der Experte halt falsch gedacht.
Gleichzeitig schreiben Sie aber auch, dass bei Umfragen, was die Paarbeziehung anginge, geschummelt würde, dass sich die beiden biegen. Übrigens auch in der Paarberatung zuerst mal. Also nicht mal Freunde, enge Freunde wissen so richtig, wie es bei den sogenannten glücklichen Paaren eigentlich aussieht.
Also es gibt wohl kaum einen Bereich des Privaten, der so unter dem Schweigegebot steht wie der Beziehungsbereich. Man muss schon sehr, sehr gut mit jemandem befreundet sein, um etwas davon zu erfahren. Und dann natürlich erfährt man auch immer nur einen Teil davon. In diesem Bereich sind natürlich viele, sehr mit sich alleine. Und da heraus kommt wahrscheinlich auch ein großes Orientierungsbedürfnis. Und deshalb werden auch viele Ratgeber in dieser Richtung gekauft.
In den Ratgebern steht ja auch häufig sowas wie, du musst mehr leisten für die Beziehung, du musst mehr Begehren aufbringen.
Das wird ja dann begründet mit der Arbeit an der Beziehung, die nötig ist. Natürlich muss man sehen, dass das eine zielgerichtete Arbeit sein soll. Zwei kommen und sagen, wir haben eine tolle Beziehung miteinander, aber wir vermissen die Leidenschaft. Ja, sagt dann diese Art von Berater, da müssen wir was tun. Übungen machen oder da müssen wir mal gucken, auf welche Ideen ihr kommen könntet und so weiter. Wenn das zielgerichtet ist, habe ich da ein Problem mit. Wenn zwei kommen und sagen, wir vermissen das miteinander, dann kann man natürlich sagen, klar, dann schauen wir mal, ob es da was zu entdecken gibt. Aber es gibt keine Garantie dafür. Es kann sein, dass zwei zu dem Ergebnis kommen, unsere Beziehung ist eben vorwiegend partnerschaftlich und nicht leidenschaftlich. Die meisten Menschen haben ja mehrere Beziehungen in ihrem Leben. Und wenn man die zurückblickt und stellt die Beziehungen nebeneinander, dann würde man doch ganz klar sagen, na, zu dem ersten Partner war es besonders freundschaftlich, zu dem zweiten war der Schwerpunkt mehr in der Leidenschaft, aber da hat es im Alltag nicht geklappt. Jetzt bin ich in einer Beziehung, die ist wunderbar alltagstauglich und Hobbys teilen wir miteinander, wir regen uns ungeheuer geistig an, aber im Bett ist eigentlich nicht viel los. Wie kann man auf die Idee jetzt, dass da irgendwas falsch gelaufen sein müsste? Man muss eben auch erleben, was miteinander entsteht und möglich wird. Wenn man jetzt was vermisst, heißt das ja nicht, dass man die Hände in den Schoß legen soll und passiv sein soll und sagen soll, ich beschäftige mich mit der Beziehung nicht. Ich nenne das das Ausloten einer Beziehung. Das befürworte ich sehr. Das heißt, dass man experimentiert, um herauszufinden, ob es Möglichkeiten gibt, den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen, der offen ist. Aber das kann nicht zielgerichtet passieren.
Sie sprechen vom Ausloten und nicht vom Gestalten einer Beziehung. Genau. Also man kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, jetzt setzen wir mal alles daran, unsere Beziehung leidenschaftlicher zu machen.
Jetzt gestalten wir mal eine schöne, spontane
Liebesnacht.
Machen Sie sich Kerzen an, schmeißen sich vor den Kamin und dann gestalten Sie miteinander eine ganz spontane Nacht. Ja, der Widerspruch liegt ja da schon in der Anweisung. Wenn zwei natürlich entdecken und ihre Beziehung ausloten und dabei ihr Verhalten entdecken, und entdecken, wer sie in der Beziehung sein wollen, dann mögen sich da Dinge draus ergeben. Ich gebe mal ein Beispiel. Jemand kommt und sagt, bin mit der Sexualität unzufrieden. Mir ist einfach zu wenig los. Dann haben wir doch jemand, der unzufrieden ist. Das ist doch schon mal ein guter Ansatzpunkt. Wenn man diesen Persönlichkeitsaspekt, der sich da meldet, mit der Unzufriedenheit weiter erforscht, dann kann es sein, dass jemand kommt, der sagt, ich möchte mit meinem Partner gerne mal ganz was anderes ausprobieren. Ich möchte mal über Grenzen hinweggehen. Ich träume schon seit Jahren davon, mal dieses oder jenes zu machen. Und wenn der Partner darauf eingeht, kann daraus was sehr Anregendes entstehen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass der Partner sagt, um Gottes Willen, auf sowas würde ich mich nie einlassen. Das ist mir völlig fremd, dann entsteht es eben nicht miteinander. Die Beziehung kann trotzdem gut sein, aber sie ist dann eben nicht erotisch.
Und das ist für Sie aber noch kein Scheitern der Beziehung. Sie haben ja vorhin gesagt, erstens gibt es nicht die eine Liebe, sondern man kann ja sagen, die dreifache Liebe. Freundschaft, Leidenschaft, Partnerschaft. Und was dann jetzt der Dreh- und Angelpunkt ist, das kann dies oder jenes sein, aber das heißt überhaupt nicht, dass die Liebe gescheitert ist. Ich glaube, damit würde man sich jetzt auf Anhieb doch immer noch etwas schwer tun.
Also gescheitert ist auf jeden Fall etwas, und zwar die Rundum-Erwartung, die alles mit einem für immer Erwartung. Und das erleben ja viele, dass ein Teil ihrer Erwartungen scheitern. Wenn die Beziehung dann immer noch gut genug ist, kann man auch trotzdem zusammenbleiben. Ist ja ein Märchen, dass Partner immer alles miteinander haben. Wenn sie alte Paare, die lange zusammen sind, fragen, wie das kommt, dass sie jetzt immer noch zusammen sind, dann kriegen sie die richtigen Antworten. Dann kriegen sie Antworten wie, man muss den anderen lassen, wie er ist. Man kann ihn nicht verändern. Wir haben auch gelernt, uns Freiräume zu lassen. Von Beziehung zu Beziehung ist das ein bisschen verschieden, aber sie kriegen immer letzten Endes das Resümee, na, alles, was die sich vorgestellt und erträumt haben, haben sie ja nicht gekriegt. Aber das, was sie miteinander haben, können sie derart schätzen, dass sie zusammenbleiben. Deshalb sage ich ja, das Geheimnis einer langen Beziehung ist nicht, dass darin alle Wünsche erfüllt werden, sondern dass die Partner sich auf die Beziehung einstellen. Also sie versuchen nicht, die Beziehung auf die eigenen Wünsche auszurichten, sondern sie sagen, okay, was wir miteinander hinkriegen, was uns miteinander gelingt, das ist gut, das ist wertvoll und das akzeptieren wir jetzt und das wollen wir haben. Und dann stellt man sich auf die Beziehung ein und macht der Beziehung keine Vorschriften mehr, was sie zu liefern und abzuliefern hat.
Sie sagen ja auch, in einer Liebe kommen innere und äußere Liebesmotive zusammen. Also der einzelne Mensch, der sich verliebt, weiß so wenig wie der andere, was ihn eigentlich zur Liebe treibt, was er sich von der Beziehung verspricht. Und diese verborgenen Liebesmotive spielen eine Rolle, werden aber erst nach und nach deutlich. Das ist ja wahrscheinlich auch was eine Herausforderung ist, weil am Anfang, also da gibt man sich ja schrecklich Mühe, Irritationen blendet man mal lieber aus. Also das ist eher noch ein Schonbereich. Aber eben mit dem Alter merkt man vielleicht, dass der andere da von ganz anderen inneren Liebeswünschen ausgeht als man selber.
Ja, das Interessante ist ja, wenn zwei zusammenkommen, dass sie dann erstmal glauben, in ziemlich vielen Bereichen eins zu sein. Der eine sagt zum Beispiel, kannst du dir Kinder vorstellen? Dann sagt der andere, ach ja, grundsätzlich schon. Und jetzt müssen wir mal genau gucken, was da abgeht. Der eine hat vielleicht eine konkrete Vorstellung, zwei Kinder, drei Kinder. Der andere sagt sich, na, unter bestimmten Umständen vielleicht. Würden die jetzt das anfangs ausdiskutieren, dann wäre die Liebe wahrscheinlich oder die Beziehung schon gleich gefährdet. Also man lässt sich aufeinander ein und dann werden erst die eigenen Vorstellungen deutlich. Jetzt kann natürlich Folgendes passieren. Es gibt einen Konflikt und dann sagt zum Beispiel der eine, der die drei Kinder wollte, so kann ich nicht mehr mit dir zusammenleben, weil ich wusste gar nicht, wie wichtig dieser Kinderwunsch für mich ist. Das wird mir jetzt erst klar. Und mit einem Partner, der den nicht hat, will ich nicht leben. Da hätte man dem die Frage vor dem Konflikt gestellt, hätte er sie nicht beantworten können. Das heißt, auch von sich selbst wird man auch überrascht in Beziehungen. Typische Sätze, mir war gar nicht klar, wie viel mir das bedeutet oder wie wenig ich darauf verzichten kann. Vielleicht sagt ein anderer, ich hatte mir schon vorstellen können, anfangs auf meine Karriere zu verzichten. Aber inzwischen ist mir klar geworden, dass das für mich das Wichtigste in meinem Leben ist oder wie auch immer. Veränderung lauert überall und jede Beziehung wird in Abständen von mal einer kleineren oder größeren Veränderung betroffen. Und dann zeigt sich, wie es weitergeht und nicht vorher. Und dann zeigt sich, welches Potenzial die Beziehung an dem Punkt hat, was den beiden miteinander möglich ist. Und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt gut oder schlecht kommunizieren. Man kann also den Partnern, wenn es nicht miteinander geht, nicht einen Strick draus drehen und sagen, ja, ihr habt halt nicht genügend miteinander geredet oder ihr habt halt nicht nach gemeinsamen Hobbys gesucht oder sonst irgendwas. Manches passt zusammen, manches nicht und manches stellt sich erst im Laufe der Jahre raus.
Michael Mari Fatal ist ja, und das kann man bei Ihnen lesen, jemanden zu lieben sagt wenig darüber aus, was mit ihm möglich sein wird, obwohl es sich genauso anfühlt, als wäre alles miteinander möglich. Das ist ja im Grunde genommen das, was einem da so etwas Mühe macht.
Das ist, sagen wir mal, der Preis, den man fürs Verlieben zahlt. Ist ja auch ein wunderbarer Zustand, der einem hilft, Neues anzufangen, ein gewohntes Leben vielleicht zu verlassen, in eine ganz neue Richtung zu gehen, das Leben wieder aufregend und lebendig zu empfinden. Und so geht's dann los und alles Weitere zeigt sich dann. Deshalb sage ich ja, Paare bleiben nicht zusammen, weil sie alles richtig machen, sondern solange sie ihre Probleme oder ihre Konflikte miteinander bewältigen wollen. Aber selbst über diese Bereitschaft haben sie nicht die Verfügungsmacht. Es kann sein, dass ein Partner irgendwann sagt, du, wir versuchen jetzt seit 3 Jahren mit diesem oder einem anderen Thema klarzukommen und es gelingt uns nicht. Ich habe jetzt keine Bereitschaft mehr, glaub da nicht mehr dran.
Kann man überhaupt in dem Sinn arbeiten? Man sagt ja immer Beziehungsarbeit.
Ja, also ich finde diesen Begriff der Beziehungsarbeit ja recht unglücklich und eigentlich furchtbar. Arbeiten an der Liebe. Ich mag lieber den Begriff des Auslotens. Ich mag dieses Bild, dass zwei sich auf einem Schiff befinden und schmeißen das Lot, also schmeißen ein Gewicht in die Tiefe mit einer Leine dran. Und dann können sie feststellen, wie tief das geht. Das heißt, jede Bemerkung, jede Geste, jeder Konflikt ist im Grunde genommen solch ein Ausloten. Dann verhält der eine sich anders und der andere verhält sich anders. Und dann sieht man, in welche Richtung das Boot jetzt fährt oder wo noch tiefes Fahrwasser vorhanden ist und ob man gerade kurz davor ist, aufzulaufen. Also dieses Ausloten ist eigentlich für mich das Wesentliche und die Alternative zu dieser Gestaltungs- und Machbarkeitsvorstellung. Das ist natürlich auch das Lebendige und Spannende. Und dazu gehört eine Bereitschaft. Das heißt, wenn Paare in Konflikt geraten, sollten sie auf gar keinen Fall versuchen, sofort eine Lösung für irgendetwas zu finden, sondern sie sollten ausloten. Was ist da eigentlich passiert? Was passiert da bei dir? Was hat sich bei dir verändert? Was hat sich auf meiner Seite verändert? Was bedeutet das für jeden? Wie könnten wir vielleicht damit umgehen? Solch ein Umgang, der mag dann Liebesgefühle ermöglichen, weiterhin zu haben oder die sogar erweitern. Aber es bedeutet auch nicht, wie gesagt, dass die Beziehung jetzt sich nach den individuellen Wünschen richtet.
Ja, das schreiben Sie auch. Eine Beziehung ist etwas Eigenständiges. Ihre Beschaffenheit kann weder von dem einen noch dem anderen Partner festgelegt werden. Kann einen ja schon ein bisschen verwirren, weil immerhin sind Sie ja beide beteiligt. Und die Beziehung ist ja nicht etwas Getrenntes von Ihnen.
Beide sind beteiligt, aber wie gesagt, sie haben ihre Reaktionen auf den Partner ja nicht in der Hand. Sie müssen nur ein Beispiel aus dem Körperlichen bemühen, um das nachzuvollziehen. Das ist der Geruch. Ob sie jemanden so gut riechen können, dass sie ihn wirklich auf Nasenlänge oder mit Hautberührung an sich heranlassen, darüber können sie nicht entscheiden. Das entscheidet ihr Unbewusstes. Das entscheiden vergangene Erfahrungen oder von mir aus auch im Extremfall genetische Faktoren. Das ist letzten Endes wurscht. Darüber haben sie keine Wahl. Sie haben auch keine Wahl darüber, ob ihnen jemand sympathisch ist oder nicht. Sonst wäre ja Partner finden einfach. Man geht irgendwo hin, man schaut sich um, sagt, nee, der da hinten, der ist mir jetzt sympathisch und nächste Woche liebe ich ihn. Der sagt dann auch, mache ich mit. Und dann verhalten sich beide nur noch richtig und lieben sich. Das ist natürlich eine alberne Vorstellung, aber eigentlich dieser Gestaltungsansatz konsequent zu Ende gedacht. Wenn Liebe so funktionieren würde, wäre sie wertlos. Liebe soll ja gerade das Ich überwältigen, soll ja gerade die tollen Pläne, die man hat, hinwegspülen. Die Liebe macht das Leben ja auch lebendig und wäre sie berechenbar und gestaltbar, so wie sich das natürlich alle wünschen, die gerade lieben, dass sie sagen, das muss für immer halten, dann würde sie ja wirklich ersterben.
Was Ihnen auch suspekt vorkommt oder was Sie vor allen Dingen auch nicht sehr tauglich halten, ist der Ratschlag, dass man sich selbst lieben solle, um jemand anderen lieben zu können.
Ja, das ist ja so ein Standard. Man muss die Dinge nur mal ein bisschen zu Ende durchdenken, um dann an den Haken der Angelegenheit zu kommen. Also wenn ich mich erst völlig selbst lieben müsste, um jemand völlig zu lieben, dann müsste ich mindestens 60 werden, bevor ich eine Beziehung anfange. Weil kein Mensch ist ja so mit sich eins. Und dass man etwas wert ist und liebenswert ist, erfährt man ja gerade in Beziehungen. Natürlich in den ersten Beziehungen, die man zu den Eltern hat, als Kind oder zu anderen Personen. Und später will man es natürlich auch in der Beziehung zum Partner erfahren. Also wenn ich mich selbst vollständig liebe, müsste man fragen, wozu brauche ich dann eigentlich noch eine Beziehung?
Mich ganz allein aus dem Stand heraus zu lieben, ist eigentlich nicht sehr erquicklich. Das würde ich jetzt auch so sehen.
Das ist ziemlich langweilig, ne? Das heißt, eine Beziehung ist eigentlich ein wunderbarer Ort, um genau zu lernen, zu sich zu stehen und sich zu lieben. Und zwar aufgrund der Anfechtungen, die da auch entstehen. Man wird ja für vieles vom Partner angegriffen, was zur eigenen Person gehört. Und wem es dann gelingt, dazu zu stehen, der lernt dadurch, sich zu lieben. Und der sagt vielleicht irgendwann, ja, ich bin ein unordentlicher Mensch, aber genau dieser unordentliche Mensch will ich sein. Und ich finde mich okay so. Und dann hört das vom Partner auch auf, diese Genörgelei. Weil dann hat er einen klaren Gegenüber.
Die Leute gestalten ja ihre Liebesbeziehungen, könnte man sagen, nach ihrer eigenen Fasson oder eben auch nicht, weil es ja eben diese Propaganda gibt, also dass man zum Beispiel möglichst viel zusammen tun sollte, das Wochenende, wenn man schon die ganze Woche gearbeitet hat, schön miteinander etwas unternehmen und so weiter und so fort. Wenn ich Ihre Gedanken richtig verstehe, dann finden Sie ja, dass man sich das selber so zurecht machen kann und dass es da nicht jetzt sozusagen die Modellbeziehung gibt, die eigentlich erst einem erlaubt, von einer Liebesbeziehung zu sprechen.
Das ist ja unter heutigen Lebensumständen das Fatalste, was in meinen Augen zwei Partner machen können, dass sie versuchen, irgendeine Modellbeziehung nachzueifern. Es geht darum, herauszufinden, was ist uns beiden miteinander möglich und welche Form der Liebe können wir miteinander praktizieren. Wo ist der Schwerpunkt unserer Beziehung? Worauf kommt es bei uns in dieser Phase oder allgemein am meisten an? Und da sollte man sich an der eigenen Beziehung orientieren und an dem Wert, den die hat und nicht an irgendwelchen Vorgaben, weil die Beziehungsvielfalt heute in der Realität schon so groß ist, dass Vorgaben überhaupt gar keinen Sinn mehr haben. Und das macht es ja auch wirklich spannend, so nach und nach herauszufinden, was ist denn unsere Form der Beziehung, die uns entspricht.
Aber auch ziemlich anspruchsvoll.
Ja, manche machen das ganz locker. Nebenbei, die denken auch nicht drüber nach. Die sagen, ach nee, bei uns ist das eben so. Wir reden eigentlich nie viel über irgendwas. Wir können auch stundenlang schweigend nebeneinander sitzen und uns gut fühlen. Da käme jetzt natürlich der traditionelle Paarberater und würde sagen, oh, ihr müsst viel mehr miteinander reden.
Was Sie ja machen am Ende Ihres Buches, Sie sagen, man sollte insgesamt misstrauisch sein gegenüber Rezepten, gegenüber diesen Vorstellungen, wie es zu sein hätte, an denen man ja auch so gerne zerschellt. Und man sollte sogar auch Ihnen gegenüber vorsichtig sein.
Ja. Ich habe ja auch nur eine bestimmte Einstellung zur Beziehung, die müssen ja andere auch nicht übernehmen. Wer also Spaß hat, an seiner Beziehung zu arbeiten, an seiner Sexualität zu arbeiten und damit meine ich wieder zielgerichtet zu arbeiten, der kann das ja gern versuchen. Vielleicht erinnert er sich, wenn es dann nicht klappt, an meine Schrift und dacht sich, okay, ich habe mein Bestes gegeben, mein Bestes versucht, es sollte uns beiden nicht gelingen oder mit uns beiden ist es wohl nicht möglich. Und dann kann er sich wieder leichter mit sich versöhnen. Ansonsten muss er sich verurteilen und sagen, schlecht gearbeitet. Es ist natürlich leicht zu sagen, ja, wenn ihr mehr daran gearbeitet hättet, dann wärt ihr heute noch das leidenschaftliche Paar, das ihr mal vor 10 Jahren wart. Da muss man nur außer Acht lassen, ob denn diese Paare überhaupt die Bereitschaft dazu haben. Ich hatte ein Paar in der Beratung, die haben beide gesagt, also wir sind jetzt 4 Jahre zusammen. Bei uns ist die Leidenschaft weg. Wir mögen uns total. Sie sagten, wir sind ein tolles Team, wir lieben uns, wir sind auch super befreundet miteinander. Nur im Bett klappt es nicht mehr. Und die haben aber, ohne dass ich irgendwie danach fragen musste, gesagt, wir wollen da auch nichts dran tun. Haben dann aber gleichzeitig gesagt, eine Beziehung ohne Leidenschaft können wir uns aber auch nicht vorstellen. Und sind dann im Guten auseinandergegangen. Soll man jetzt hingehen und dann sagen, na, zu wenig gearbeitet? Die Menschen wollen so leben, wie es ihren Vorstellungen entspricht. Und die Aufgabe des Beraters ist, jeden in dem zu unterstützen, was er für sich möchte und in der Beziehung, wer er in der Beziehung sein möchte. Und das ist vielleicht noch ein ganz zentraler Punkt, wo ich mich wahrscheinlich von einigen Beratern unterscheide, ist, mir geht es nicht darum, was soll getan werden. Paare kommen ja und sagen, was sollen wir tun, das und das passiert. Das sind Ratschläge. Mir geht es darum, wer ist jemand in seiner Beziehung und wer möchte er sein? Sagt vielleicht eine Frau, ich bin ziemlich angepasst. Und wer willst du denn sein? Ja, vielleicht will sie rebellieren. Diese Rebellin, die weiß genau, was sie verändern will. Der brauchen sie das nicht zu sagen. Sie können aber dieser Frau helfen, entdecken, dass sie eine Rebellin ist, dass sie einen rebellischen Anteil in sich hat, der vielleicht schon 10 Jahre darauf wartet, zu sagen, so, damit ist jetzt Schluss, das mache ich nicht mehr mit und das stelle ich mir ganz anders vor.
Ganz zum Schluss Ihr Fazit, jeder liebt so gut er kann oder so gut sie kann.
Ja gut, jeder liebt so gut er kann und was den Paaren, wenn ihnen was nicht miteinander möglich ist, leicht zum Vorwurf gemacht wird, ist, dass sie leichtfertig wären, dass sie sich nicht genügend bemühen, nicht genügend arbeiten oder sogar ein Standard, den man heute überall hört in jeder Diskussion, dass Paare zu schnell auseinandergehen und es sich zu leicht machen und dann würde der Partner einfach gewechselt. Also das sind für mich absolut nicht nachvollziehbare Aussagen, die aus so einer arroganten, überheblichen Position kommen. Wenn zwei sich lieben, dann gehen die niemals leicht auseinander. Meine Erfahrung ist, Paare machen sich es nicht leicht, aber sie müssen auch nicht alles auf sich nehmen, was möglich ist, nur um mit einem Menschen zusammenbleiben zu können. Die Liebe ist ja nicht an einen einzigen Menschen gebunden. Und viele machen ja die Erfahrung, dass sie mit dem nächsten Partner oder dem übernächsten vielleicht viel besser zusammenpassen und eine höhere Zufriedenheit erreichen. Insofern ist jeder liebt so gut er kann wirklich nicht trivial, sondern es bezieht die entsprechenden Möglichkeiten und Bereitschaften mit ein. Das wird also demjenigen Menschen gerecht.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.